Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Mit Susanne Fritz. Guten Morgen. Herzlich willkommen zu unseren Informationen aus Religion und Gesellschaft. Wir beschäftigen uns heute mit folgenden Themen. Chassidische Juden in New York. Wegen der Corona-Pandemie werden die strengen Religiösen immer wieder angefeindet. Pandemie des Mittelalters, Verschwörungstheorien und Wunderglaube in Pestzeiten. Und zu Beginn rede ich mit der islamischen Religionspädagogin und Islamwissenschaftlerin Lamia Kador über Islamfeindlichkeit unter Jugendlichen. So heißt eine neue Studie der Universitäten Duisburg-Essen und Bielefeld. Jetzt wurden die Ergebnisse veröffentlicht. Die Corona-Krise überlagert zurzeit viele andere wichtige gesellschaftliche Fragen und Probleme, zum Beispiel wie Islamfeindlichkeit entsteht. Nach wie vor sind in Deutschland Vorurteile und Ablehnung gegenüber dem Islam verbreitet, wird der Islam pauschal mit der Diskriminierung von Frauen und mit Gewaltbereitschaft der Männer verbunden. Ein Forschungsprojekt der Universitäten Duisburg-Essen und der Universität Bielefeld hat sich mit der Frage beschäftigt, was insbesondere nicht-muslimische Jugendliche in Deutschland über den Islam denken. Sie heißt Islamfeindlichkeit unter Jugendlichen und wurde von der privaten, unabhängigen Mercator-Stiftung gefördert. Am Telefon spreche ich darüber jetzt mit Lamia Kador von der Universität Duisburg-Essen, eine der beiden Leiterinnen des Projekts. Guten Morgen, Frau Kador.
Guten Morgen, hallo.
Was ist denn bei der Studie herausgekommen? Wie denken denn nicht-muslimische Jugendliche über den Islam?
Na, vielleicht vorab gar nicht so eindeutig, wie man vielleicht denken könnte. Also nicht so islamfeindlich, wie man vielleicht denkt, aber auch nicht so islamfreundlich, wie man vielleicht denkt. Also eigentlich würden wir dieses Verhalten als sehr ambivalent oder die Einstellung als sehr ambivalent bezeichnen. Also es gibt sehr viel Ablehnung gegenüber Muslimen und Muslime. Da gibt es unterschiedliche Narrative, vielleicht kommen wir darauf gleich zu sprechen. Aber gleichzeitig verfügen diese jungen Menschen, die wir befragt haben, durchaus über Wissen über den Islam, das auch durchaus richtig ist, sozusagen. Also es ist relativ schwer zu sagen, das sind eingefleischte Islamhasser und trotzdem bedienen sie bestimmte Stereotype.
Können Sie mal erläutern, was so die Vorstellungen der Jugendlichen sind?
Vielleicht zur Anlage der Studie. Wir haben 480 Jugendliche in NRW befragt, in Schulen oder Jahrgangsstufen der Sekundarstufe 1 und aller berufsbildenden Schulen hier in NRW und sind zu dem Ergebnis gekommen, dass vor allen Dingen 8 Themen für diese Jugendlichen so den Islamdiskurs darstellen, wie zum Beispiel Geschlecht, Gewalt, sowas wie Unzivilisiertheit haben wir das subsumiert oder Politik beispielsweise. Das haben wir weiter verdichtet und nochmal in den Aussagen qualitativ nachgeschaut, welche Narrative es eigentlich genau sind und haben 4 große Narrative ausgemacht, eigentlich nicht wirklich verwunderlich, die Angst vor Islamismus beispielsweise, die ist relativ stark, die Angst vor Unterdrückung, also alles, was mit Gender und patriarchalen Vorstellungen zu tun hat, die Angst oder die Sorge vor Parallelgesellschaft und die Angst oder die Sorge vor Bedrohung von Identität. Das sind so die 4 Hauptnarrative, die Islamfeindlichkeit im Jugendalter aufzeigen, wenn man so will. Am stärksten haben Jugendliche angeschlagen bei dem Narrativ Unterdrückung. Also die Sorge oder die Angst, ja, oder die Narrative, die Vorstellung über Geschlechterrollen im Islam, die scheint besonders stark bei Jugendlichen zu sein. Übrigens anders als bei Erwachsenen. Da ist vor allen Dingen die Sorge oder die Angst vor Islamismus oder Islamisierung, aber vor allen Dingen vor Islamismus besonders stark.
Sie sagen, die haben zu Beginn gesagt, die Jugendlichen haben durchaus unterschiedliche Einstellungen. Also es gibt Islamfeindlichkeit, aber nicht nur. Was sagen denn die anderen Befragten, die jetzt keine islamfeindlichen Einstellungen haben?
Ja, die sind zum Beispiel eher in der Lage zu differenzieren. Die haben beispielsweise Positionen, wir haben unterschiedliche Positionen abgefragt, beispielsweise, dass es strengere und weniger strengere Musliminnen und Muslime gibt, dass es auch völlig säkulare Musliminnen und Muslime gibt. Das war ihnen bewusst und das haben sie zum Beispiel bejaht. Andere Jugendliche beispielsweise sahen diese Unterschiede überhaupt nicht oder diese Differenzen. Das ist natürlich wichtig zur Erhebung von Vorurteilen oder eben nicht vorhandenen Vorurteilen. Oder wir hatten so bizarre Aussagen, also im qualitativen Forschungsbereich, in der qualitativen Studie von Jugendlichen. Eine junge Frau sagte beispielsweise, also ihre beste Freundin ist eine Muslimin, die trägt auch ein Kopftuch und sie sagte ja, also Frauen mit Kopftuch sind unterdrückt. Also das Kopftuch ist ein Symbol für die Unterdrückung, aber meine muslimische Freundin trägt es freiwillig. Und der jungen Frau ist dieser Widerspruch nicht so richtig bewusst gewesen. Wahrscheinlich ist das für sie gar kein Widerspruch gewesen. Für uns aber auf den ersten und zweiten Blick natürlich schon. Denn einerseits, offensichtlich unterscheiden Jugendliche, das konnten wir später auch mit Hilfe von Andreas Zick von der Universität Bielefeld ganz gut nachweisen, Jugendliche unterscheiden einmal das Wissen über den Islam als Religion und als Konstrukt und das Wissen über die muslimische Lebensrealität. Da gibt es offensichtlich einen Unterschied. Haben wir die Jugendlichen nach reinem Wissen über den Islam als Religion befragt, konnten sie relativ viel richtig beantworten, waren aber sehr negativ dem Islam als Religion gegenüber, ja, vielleicht verschlossen oder aufgeschlossen, je nachdem, wie man es formulieren will. Haben wir sie nach muslimischer Lebensrealität gefragt? Also hast du Kontakt zu Muslimen und Muslime? Warst du schon mal in einer Moschee? Hast du Freunde? Hast du Klassenkameraden und so weiter? Waren die Ergebnisse sehr viel differenzierter, als auch sehr viel positiver. Also offensichtlich gibt es auch einen Unterschied darin, ob ich den Islam als Religion bewerten will oder ob ich Muslimen und Muslime bewerten möchte.
Wo machen die Jugendlichen denn Erfahrungen mit dem Islam?
Tatsächlich haben wir auch das abgefragt und eigentlich wenig erstaunlich. Das meiste Wissen haben Jugendliche über den Islam, über die Massenmedien. Da haben wir noch mal ein bisschen unterteilt, also soziale Medien ganz stark, Nachrichten, Internet, Social Media im Groben und Ganzen, also tatsächlich Massenmedien.
Was schlagen Sie denn jetzt als Wissenschaftlerinnen vor? Offenbar haben ja Vorurteile über den Islam auch mit dem Wissen der Jugendlichen zu tun. Was schlagen Sie als Wissenschaftler vor, um schon früh Islamfeindlichkeit vorzubeugen?
Also eine stärkere Behandlung in der Schule, denn es gab auch ein relativ beunruhigendes Ergebnis. Also all jene, die angekreuzt haben oder angegeben haben, dass sie in der Schule Kontakt zu Musliminnen und Muslimen haben, waren aber nicht positiver Muslimen und Muslimen gegenüber aufgeschlossen. Das heißt, Schule ist offensichtlich für sie nicht der Ort der Vergemeinschaftlichung mit Muslimen und Muslime. Da würden wir beispielsweise empfehlen, der Schule bzw. Lehrerinnen und Lehrer viel stärker an diese Rolle von Moderatoren, viel stärker diesen Prozess offensiv angehen, den Dialog zu fördern. Das klingt jetzt vielleicht sehr pathetisch, aber das ist schon ganz bewusst so gemeint. Also das Gespräch zu suchen, die Begegnung zu suchen, die zu arrangieren, die zu organisieren und da aktiv in diesem Prozess mitzuhelfen. Also Schülerinnen und Schüler machen das von alleine so erstmal nicht. Die haben wahrscheinlich oder häufig genug doch zu große Vorurteile, um dann auf den anderen zuzugehen. Das wäre zum Beispiel eine ganz konkrete Handlungspraxis, eine Handlungsempfehlung. Solidarisierung ermöglichen. Klar, das müsste, glaube ich, auch deutlich sein. Fast jeder zweite oder jede zweite befragte Jugendliche oder Jugendliche hat angegeben, schon mal in einer Moschee gewesen zu sein, was wir erstaunlich fanden. Aber es hatte keine eindeutig positiven Auswirkungen auf diese Narrative, nur bedingt. Das heißt, da könnte man beispielsweise auch an muslimische Verbände oder Gemeinde plädieren und darauf hoffen, genau, ein besseres Angebot zu formulieren, jugendgerechter zu formulieren und so weiter. Das sind beispielsweise Handlungsempfehlungen.
Ja. Vielen Dank für das Gespräch. Das war Lamia Kardor von der Universität Duisburg-Essen zum Forschungsprojekt Islamfeindlichkeit unter Jugendlichen. Chassidische Juden in Europa, Israel und den USA sind besonders stark von der Corona-Pandemie betroffen. Denn viele Mitglieder dieser streng religiösen Bewegungen haben weder Telefon noch Internet oder Fernseher. Deshalb sind Informationen über die Gefahren des Coronavirus oftmals nur langsam in die Stadtteile der chassidischen Juden gelangt. Als viele Städte bereits den Shutdown hatten, waren die Synagogen der chassidischen Juden vielfach noch geöffnet, fanden Beerdigungen mit vielen Trauernden statt. Andere chassidische Juden glaubten nicht an die Existenz des Virus und ignorierten die Gefahr. Heike Braun war im chassidischen Viertel in New York unterwegs.
Wer zwischen Williamsburg und der 13. Avenue in Brooklyn unterwegs ist, bemerkt schnell, hier ist etwas anders als im restlichen New York. Männer und Jungen mit langen schwarzen Mänteln, schwarzen Hosen, weißen Hemden, großen Hüten und Schläfenlocken bestimmen das Straßenbild. Bei vielen Frauen sind Knie und Ellenbogen bedeckt und sie tragen Perücken, Kopftücher, Mützen oder Hüte. Untereinander wird oft Jiddisch gesprochen, denn viele Menschen hier sind orthodoxe chassidische Juden. Chassidim bedeutet die Gottesfürchtigen. Die Chassidim sind Fremden gegenüber momentan noch zurückhaltender als sonst, sagt Samuel Fischer, dessen Familie vor 100 Jahren nach Brooklyn auswanderte.
There was lots of speculation that never developed into anything.
Wir hasidischen Juden haben uns in den letzten Jahren immer mehr zurückgezogen. Darum gibt es auch so viele Spekulationen über uns. Jetzt, wo bei uns Corona so heftig ausbrach und es auch viele Tote gab, werden wir sofort wieder denunziert. Und es ist schlimm für uns, aber wir sollten nicht vergessen, dass wir einmal hier in Amerika und in Brooklyn eine Zuflucht fanden und dass wir hierher kamen wegen der Religionsfreiheit im Land.
Religious freedom does that. It just opens the door.
Samuel ist streng gläubig und darf nicht lügen. Noch weniger darf er seine Glaubensbrüder kritisieren, egal was sie tun. Sobald in seiner Gemeinde Regeln und Gesetze verletzt werden, hat der wahrheitsliebende gläubige Mann ein Problem. Der 66-Jährige ist schwarz-weiß gekleidet. Er vermeidet den direkten Blickkontakt, während er spricht, und senkt beim Antworten leicht den Kopf, sodass die Hutkrempe die Augen verdeckt. Als im April eine große Beerdigung für einen Rabbiner stattfand, der an Covid-19 gestorben war, war auch Samuel dabei. Dicht gedrängt und zum Teil ohne Mundschutz folgten die Menschen der Beerdigung. Tagelang waren negative Schlagzeilen darüber in TV und Internet, bedauert Samuel.
Die Medien haben berichtet, es wären Tausende von uns gewesen. Ich sage, es waren ein paar hundert. Zur gleichen Zeit lagen unweit von hier im Central Park die Menschen auf den Decken, dicht an dicht. Über die gab es keine Hassberichte. Über uns Hasiden schon.
Der Bürgermeister von New York hatte sich persönlich via Twitter mit scharfen Worten gegen große Menschenversammlungen ausgesprochen. Er nannte dabei ausdrücklich das chassidische Begräbnis in Williamsburg als denkbar schlechtes Beispiel. Für diesen Tweet erntete New Yorks Bürgermeister harsche Kritik von den New Yorker Juden. In der Weltmetropole leben über 2 Millionen Juden. Schätzungen zufolge gibt es alleine in Brooklyn 100.000 größtenteils chassidische Juden, die meisten davon im Stadtteil Williamsburg. Dass bei Begräbnissen schnell einmal tausende orthodoxe Juden einen Trauermarsch begleiten, ist absolut üblich, sollte aber in Zeiten von Corona nicht sein, meint Sarah, eine chassidische Frau aus Brooklyn. Sie gehört zur Gruppe der Satmara. Sie sind diese Straße heruntermarschiert. Es waren wirklich viele Satmara-Chassiden dabei. Das jüdische Leben in den USA ist vielfältig. Es gibt auch unter den Orthodoxen einige, die moderner leben. Jude ist nicht gleich Jude, chassidisch ist nicht gleich chassidisch. Bei den Chassidim gibt es die Chabad, Satmar und Bobov. Zu erkennen an den Hutformen der Männer und der unterschiedlich modernen Kleidung der Frauen. Wir Satmara sind die strengsten, sagt Sarah und beginnt zu flüstern. Würde ich meine Gemeinde einmal verlassen, dürfte ich nie mehr zurückkommen. Kurz vor der Trauerfeier hatten noch Tausende vom Covid-19 genesene Juden Blut gespendet, weil in ihrem Plasma Antikörper vermutet werden. Auch diese Bilder gingen um die Welt. Männer mit Schläfenlocken und einer Nadel in der Vene saßen auf Krankenhausliegen und spendeten Blut. Das geschah nicht ganz ohne Eigennutz, geben Sarah und ihre Tochter Esther zu. Esther arbeitet im Maimonides Medical Center in Brooklyn und kennt sich aus. Es ist nicht so ganz korrekt, wenn das Bild entsteht, die Chassiden hätten völlig uneigennützig Blut für Plasma gespendet, sagt die 18-jährige Esther und lächelt. Nach wie vor erkranken auch noch viele chassidische Juden in Brooklyn an Corona. Auch für die ist das Plasma bestimmt. Unter den New Yorkern kam die Blutspendenaktion sehr gut an, sagt Esther. Doch nur wenige Tage später schlug die positive Stimmung wieder um, als die Chassiden statt Blut zu spenden ihren Rabbiner bestatteten, erzählt Samuel Fischer.
Das war sicher nicht richtig. Es ist aber sehr schwer für uns hasidischen Juden, dass wir uns mit weniger als 50 Personen treffen. Ich selbst habe 10 Kinder. Bei uns wird nicht verhütet. Alle meine 12 Geschwister haben ebenfalls mindestens 10 Kinder. Meine Frau hat 11 Geschwister. Allein auf Familienfeiern kommen da schnell schon mal 200 bis 300 Menschen zusammen. Corona ist für uns Hasiden tatsächlich eine große Herausforderung.
Für hasidische Juden in New York wird es in Corona-Zeiten ein Drahtseilakt sein, jüdische Feste zu feiern und dabei Menschenansammlungen zu vermeiden.
Hasidische Juden sind in Corona-Zeiten Anfeindungen ausgesetzt. Heike Braun hat das hasidische Viertel in New York besucht. Schon lange vor Corona hat es Pandemien gegeben. Im Mittelalter wütete in Europa die Pest und forderte allein im 14. Jahrhundert ca. 25 Millionen Todesopfer. Eingeschleppt wurde die Pest von Händlern aus Asien. Die Pesterreger wurden durch Flöhe von Ratten auf den Menschen übertragen. Immer wieder wurde der Kontinent von Pestwellen heimgesucht. Die Ärzte hatten keine wirksamen Mittel dagegen und so breitete sich im Christentum ein Wunderglaube aus, der auch Einfluss auf die Theologie und die Kirchen hatte. Aber auch gefährliche Verschwörungstheorien waren weit verbreitet und lösten Pogrome gegen die jüdische Bevölkerung aus. Manche reiche Bürger spendeten Pestaltäre für die Pestheiligen und erhofften sich so Hilfe gegen den schwarzen Tod. Mechthild Klein hat sich einen Pestaltar im Lübecker St. Annenmuseum angesehen.
Im Jahr 1350 erreichte der schwarze Tod, so hieß die Pest im Volksmund, die Hansestadt Lübeck. Lübeck war damals die zweitgrößte Stadt nach Köln. Die Menschen wussten nicht, woher die Erkrankung kam und wie sie sich übertrug. Aus Angst verließ man nicht mehr das Haus, sah die Seuche als Strafe Gottes. Ein verzweifelter Glaube an Wundermittel und heilige Abwehrzauber breitete sich aus. Kunstvolle Pestaltäre mit Bildern von Schutzheiligen sollten im Kampf gegen die Seuche helfen.
Wir sind jetzt in der Sakristei des St. Annen-Museums und Sie stehen vor dem wunderbaren Pestaltar, dem sogenannten Antonius-Altar.
Sagt Dagmar Teube. Die Kunsthistorikerin ist Leiterin des Lübecker St. Annen-Museums. In dem früheren Nonnenkloster stehen 28 mittelalterliche Schnitzaltäre aus der Stadt. Der Antonius-Altar ist ein gut erhaltenes Beispiel für den Glauben an Pestheilige aus dem Jahr 1522. Solche kunstvollen Altäre stifteten zahlungskräftige Bürger oder Bruderschaften.
Dieser Antonius-Altar ist von der sogenannten Antonius-Bruderschaft gestiftet worden. Das waren wohlhabende Kaufleute, die sich hier zusammengefunden haben. Und der Antonius ist natürlich ein Pestheiliger. Und wir wissen, dass ja Europa seit 1346 immer wieder von Pestwellen heimgesucht worden ist. Und natürlich hatten die Menschen als einzige Möglichkeit, sich zu schützen, ihren Glauben, ihre Jenseitsvorsorge.
Bis heute finden sich in Kirchen oder Museen solche Pestaltäre. Sie zeigen Figuren oder Bilder von Pestheiligen wie Rochus oder Antonius. Sie rief man zum Schutz gegen die Epidemien in Fürbitten an und sandte ihnen die Gebete. Der heilige Rochus gehörte zu einer klösterlichen Laiengemeinschaft der Franziskaner in Italien. Der Legende nach soll er Pestheilige gepflegt und die Erkrankung selbst überlebt haben. Der heilige Antonius wiederum lebte im 4. Jahrhundert und zog sich als Eremit in die Wüste zurück. Dort versuchte ihn immer wieder der Teufel mit seinen dämonischen Begleitern, heißt es in der Legende. Weil sich Antonius aber gegen das Böse behaupten konnte, bat man ihn um seinen Beistand gegen die unheimlichen Seuchen, auch gegen die Pest. Die Antonius-Figur steht in der Mitte dieses Altars im wallenden Gewand und hält ein Buch in der Hand.
Den kann man an seinen Attributen erkennen, dem Glöckchen und dem Pilgerstab. Und Sie sehen unten, dass da ein Teufel dran hängt. Und wenn man sich den mal genauer anschaut, dann sieht man, dass Gollum vom Herrn der Ringe durchaus eine direkte Linie haben könnte. Also das war auch eine Möglichkeit, die Fantasie über das Böse auszuleben.
Daneben stehen auf zwei halbhohen Säulen zwei weitere Pestheilige.
Einmal rechts der heilige Sebastian, der ja mit Pfeilen zu Tode geschossen wurde und Pestheiliger deswegen ist, weil man die Pestepidemie wirklich als Pfeile Gottes, des erzürnten Gottvaters auf die Menschen verstanden hat. Und auf der anderen Seite finden wir Rochus und wenn man genau hinschaut, sieht man am Oberschenkel eine richtige Pestschwere von der Beulenpest.
Auf dem Altar sind weitere Szenen ausgemalt, die vor verschiedenen Sünden warnen. Die Wollust etwa. Eine schöne Frau versucht Antonius zu verführen. Doch der Heilige erkennt unter dem Rock der Dame einen Bocksfuß. Das heißt, dass hinter der Erscheinung der Teufel steckte. Noch andere Warnungen zur Mäßigung sind auf dem Altar sinnbildlich dargestellt. Immer geht es ums Maßhalten. Neben Ratschlägen und kuriosen Heilmitteln versuchte man, den vermeintlichen göttlichen Zorn zu besänftigen. Durch ein gottgefälliges, frommes Leben. Alle hatten Angst vor dem schwarzen Tod.
Es herrschte Panik, muss man sich vorstellen. Es gibt Berichte, dass man ja mit den Toten gar nicht mehr wohin und woher wusste.
Die Pandemien im Mittelalter prägten den christlichen Glauben. Die Bilderwelt in den gotischen Kirchen ist ohne die große Not, ausgelöst durch die Epidemien, gar nicht zu verstehen. Man hatte aber nur das christliche Weltbild als Deutungsfolie, schreibt der Theologe Hubertus Lutherbach, Professor für Christentums- und Kulturgeschichte an der Universität Duisburg-Essen.
Hauptsächlich ging man gegen die verheerenden Epidemien und Katastrophen mit den jahrhundertelang bewährten Mitteln vor. Gebet, Fasten und Almosen. Dazu Bußriten wie Wallfahrten, um der Begegnung mit dem Heiligen willen. Auch Selbstgeißelungen, um so Blut zu vergießen und um mit der Hingabe des eigenen Lebenssaftes das kosmische Gleichgewicht zwischen Himmel und Erde wiederherzustellen. Auf diese Weise sollte auch der als zornig vorgestellte Gott wieder besänftigt werden und die Katastrophen beenden.
Neben den verzweifelten Versuchen, im Glauben eine Erklärung für das Leiden zu finden, seien aber auch neue Formen der Fürsorge und Krankenpflege entstanden, schreibt Hubertus Lutherbach. Bruderschaften und Ordensgemeinschaften gründeten sich für die Krankenpflege. Die Antoniter, die sich auf den Eremiten Antonius zurückführten, seien besonders erfolgreich gewesen, auch im Einsammeln der Spenden. In Lübeck verdoppelte sich die Testamentserstellung zur Mitte des 14. Jahrhunderts. Das Geld aus dem Erbe floss in die Produktion von Heiligenbildern und vor allem in Klöster.
Also es sind nicht nur Pestaltäre entstanden, es gibt auch die sogenannten Pestkruzifixe. Da kann man eben auch sehr schön erkennen, wie sich das geändert hat. Vorher in der Romanik war der Christus als Triumphator dargestellt, in sich ruhend, mächtig, in aller Schönheit, als Sieger, als Triumphator über den Tod. Und mit den Pestwellen finden wir auf einmal Pestkruzifixe in der Mystik, wo auf einmal Christus ganz leidend dargestellt ist. Dieses menschliche Leiden wird deutlich nach vorne geholt.
Auf der Suche nach den Ursachen und Schuldigen der Pestepidemien haben sich die Christen damals auch in Hass und Verschwörungsmythen verstrickt. Neben ungünstigen Sternenkonstellationen und schlechten Ausdünstungen in der Luft glaubte man, dass Juden die Pest verbreiteten. In den mittelalterlichen Judenpogromen hat man ganze jüdische Gemeinden verfolgt und getötet. Und wenn, wie im Norden, fast keine Juden in der Gegend lebten, dann wurden, wie in Lübeck, Christen als ihre angeblichen Beauftragten verurteilt. Heute sind die Pestaltäre weitgehend verschwunden.
Denn mit der Reformation ändert sich ja das ganze Weltbild und auch das Denken. Und auch dieses Denken, dass man etwas Gutes für sein Seelenheil spenden kann und tun kann. Nach der Reformation galt ja nur noch das Wort. Das heißt, man war auf die Gnade Gottes angewiesen. Und man musste zwar auch möglichst demütig beten, aber es nützte gar nichts, wenn man einen Altar stiftete.
Und damit wurden auch die vielen Altäre überflüssig, vor denen früher die Messen mit den Fürbitten gehalten wurden.
Pestaltäre und Verschwörungstheorien in Pestzeiten. Mechtet Klein war für uns in Lübeck unterwegs. Und das war's für heute mit unseren Informationen aus Religion und Gesellschaft. Die Redaktion hatte Christiane Florin. Ich bin Susanne Fritz und bedanke mich für das Interesse. Jetzt gleich kommt nach den Nachrichten die Sprechstunde. Bei Christian Flotow geht es um Leben statt Leiden durch die Palliativmedizin.